SRF 2 Kultur. Sie hören Kontext, mein Name ist Raphael Zehnder. Verfassungen, Gesetzestexte, internationale Abkommen, Dienstreglemente, Arbeitsverträge, Weisungen und so weiter regeln das Zusammenleben der Menschen, ja sogar unser persönliches Leben. Diese schriftlich fixierten Regeln, soweit sie auch reichen mögen, erfassen jedoch nicht jeden Ablauf, der für die Existenz notwendig ist. Da kommt das Vertrauen ins Spiel. Susanne Bär, Richterin des Deutschen Bundesverfassungsgerichts und Professorin für öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität in Berlin, hat ein Büchlein darüber geschrieben. Vertrauen, faire Urteile in Wissenschaft und Recht. Ich bin jetzt mit Susanne Bär verbunden. Susanne Bär, wie ist Vertrauen für Sie als Juristin überhaupt zum Thema geworden?
Mich hat fasziniert, dass ich mittlerweile in einer Institution arbeite, dem Deutschen Bundesverfassungsgericht, das in der deutschen Bevölkerung extrem viel Vertrauen genießt. Und natürlich frage ich mich erstens, wie es dazu kommt und zweitens, wie ich verantwortlich damit umgehen kann. Da ich aus der Wissenschaft komme, ist das Vertrauen keine Selbstverständlichkeit, war mir aber auch nicht ganz neu, scheint nur anders beschaffen zu sein. In der Wissenschaft kommt es auch auf Vertrauen an, ist aber ganz anders organisiert. Und insofern wollte ich die Unterschiede verstehen, vielleicht auch die Gemeinsamkeiten, aber vor allen Dingen dann eben mit dem Vertrauen im Guten umgehen, es nicht enttäuschen, dem gerecht werden, was dieser Institution anhaftet, aber scheinbar nicht von der Institution allein lebt.
Vertrauen spielt ja zunächst eine Rolle im Privatleben, mit der Partnerin oder dem Partner, mit den Kindern, den Freunden. Wann wird Vertrauen gewissermaßen zu einem öffentlichen Faktor?
Ich habe den Eindruck, dass es in allen Dimensionen unseres Lebens eine extrem wichtige Rolle spielt, auch wenn es nicht immer bewusst zu sein scheint. Der Charme des Vertrauens ist ja oft, dass wir ein Stück weit selbstverständlich mit dem Vertrauen umgehen. Wir vertrauen zum Beispiel auf Technik. Vom Autofahren über den Ski bis zur Kaffeemaschine gehen wir einfach mal davon aus, dass das funktioniert, ohne das auseinandernehmen zu können, zu verstehen, wie es genau läuft etc. pp. Wir vertrauen aufs Internet. Wir vertrauen aber auch darauf, dass andere Leute in unserem Sinne gut entscheiden. Da ist die Justiz dann gefragt, aber auch die Politik natürlich, auch die Wirtschaft, Unternehmen fällen Entscheidungen, die sich auf uns alle auswirken. Und wir müssen in irgendeiner Form darauf vertrauen, dass das vernünftig läuft, dass das nicht zu unserem Schaden geschieht. Insofern scheint mir Vertrauen überall präsent, wenn auch nicht immer gleich zu funktionieren, sondern unterschiedlich intensiv ausgeprägt und auch auf unterschiedliche Quellen zurückzuführen.
Frage an Sie als Juristin, da gibt es ja schriftliche Gesetze, es gibt Unmengen von Interpretationen der Gesetzestexte, es gibt Präzedenzfälle. Man würde meinen, in der Justiz spiele Vertrauen keine große Rolle, weil die Justiz ja legitim und nach festgelegten Prozeduren ihre Rolle ausfüllt. Braucht es da das Vertrauen als zusätzlichen Faktor, zusätzlich zum schriftlich fixierten Recht?
Ich habe den Eindruck, dass es kein Zusatz ist, sondern ein Element von Justiz oder, ich sage es mal vielleicht allgemeiner, funktionierender Rechtsstaatlichkeit. Es gibt immerhin ziemlich viele Staaten, bedauerlicherweise, in denen die Justiz kein Vertrauen genießt. Insofern ist die Institution Justiz allein und die Existenz von Regeln und die Existenz von Entscheidungen, Präjudizien und so weiter keine Garantie, dass dieser Institution vertraut wird. Das Vertrauen in Justiz lebt davon, dass es Regeln gibt, weil das zum Beispiel veröffentlichte und damit auch diskutierbare Bindungen sind. Die Justiz ist nicht frei, kann nicht machen, was sie will, sondern muss sich rechtfertigen, muss sich erklären, muss begründen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor dafür, dass Vertrauen entsteht, dass sie Vertrauen genießt, dass sie sich ihr Vertrauen immer wieder verdient. Aber Justiz kann auch Vertrauen riskieren und verlieren, wenn es sich sozusagen nicht mehr an die Dinge halten würde, wenn es nicht mehr nachvollziehbar begründen würde, wenn es in Verfahren Rechte der Beschuldigten verletzen würde. Das sind alles dann Krisenphänomene, die auch die Justiz treffen kann. Insofern ist Legitimation allein der Justiz, eines Parlaments, einer Regierung keine Garantie für Vertrauen, sondern Vertrauen lebt, so glaube ich, von Handlungen, von Verfahren, von der Bindung an Vorgaben, muss ausgefüllt sein, muss im Grunde insofern auch von Menschen gelebt werden. Vertrauen haben nie Institutionen allein im Abstrakten, sondern Vertrauen will gefüllt, gelebt, erfahren sein. Dann erst wird sie real.
Unter welchen Bedingungen funktioniert das Vertrauen eben in die Justiz nicht? Sie haben Staaten angesprochen, wo das Vertrauen in die Justiz erschüttert ist.
Das ist ein kompliziertes Geflecht von Rahmenbedingungen. Es gibt Situationen, in denen neue Staatlichkeit entsteht, demokratische Rechtsstaatlichkeit, wo erst Erfahrungen gesammelt werden müssen, wo Skepsis besteht, wo alte Eliten in neue Positionen bekommen und man von vornherein nicht darauf vertrauen kann, dass sie sich tatsächlich binden lassen, sagen wir mal, an eine neue Verfassung. Wenn in Staaten wie Ägypten eine neue Verfassung in Kraft gesetzt wird, hängt es auch ganz stark am Verfahren und den Parteien und Akteuren, die dahinter stehen, ob dieser Verfassung die Bindungskraft zugetraut wird, die dann in einer Gesellschaft integrative Funktion erreichen kann. Das ist bei Ägypten zum Beispiel mit einem ganz großen Fragezeichen versehen. Das war auch in Deutschland natürlich nach 1945 mit einem großen Fragezeichen versehen, ob dieser Staat, von dem so viel Unrecht ausging, in der Lage sein würde, eine Justiz zu begründen, eine Rechtsstaatlichkeit zu begründen, eine politische Kultur zu begründen, der man vertrauen kann. Eine Bedingung war eine Verfassung, die ernst gemeint war, die nicht mehr nur Programmsatz war wie in der Weimarer Republik, sondern als ernsthafte rechtliche, verbindliche Ordnung erscheinen sollte. Eine weitere Bedingung war ein Bundesverfassungsgericht, was nicht mit alten Nazis besetzt war, muss man so klar zu formulieren, sondern wo versucht wurde, neue Kräfte, anderes Denken, wirklich liberales Denken zu etablieren. Eine weitere Bedingung war, dass in harten Auseinandersetzungen zwischen Justiz und Politik klar wurde, dass das eine ernsthafte Bindung ist, die der Politik Grenzen setzen kann. Und das ist eigentlich das Faszinierende an Verfassungsgerichtsbarkeit, dass eine Politik, eine Institution ermächtigt, dieser Politik selbst wieder Grenzen zu setzen und das immer akzeptieren muss. Das ist eine Herausforderung und die kann eben auch mal schiefgehen in Krisensituationen, auch in Demokratien, die eigentlich ganz gut funktionieren, kann das wieder aus dem Ruder laufen. Ungarn zum Beispiel hat Entwicklungen in den letzten Jahren durchgemacht, die durchaus Anlass zur Sorge geboten haben.
Sie schreiben in Ihrem Büchlein, Susanne Bär, Regeln genügen nicht, ganz kategorisch. Wo im Recht oder in der Wissenschaft reichen die geschriebenen Regeln nicht aus?
An Regeln muss man sich binden wollen. Eine Regel zu setzen bedeutet schon viel, weil ich damit einen gemeinsam konsensierten Maßstab auch für die Diskussion, auch für die Kritik habe. Aber ich muss eine Regel anwenden wollen, ich muss sie im Guten interpretieren wollen, ich muss sie fair auf die Welt applizieren wollen. Und insofern ist die Regel allein, sagen wir, nichts mehr als Text. Der Text entfaltet Bindungskraft nur, wenn Akteure sind, die das wollen und wiederum andere Akteure, deswegen ist Vertrauen nie blind, die das auch einfordern. Insofern ist die Regel allein eine Rahmenbedingung von Vertrauen, aber nicht hinreichende Bedingung, um Vertrauen wirksam werden zu lassen.
Wäre das eine kalte Welt, in der es nur Regeln und Gesetze und Verfassungen und so weiter gäbe und kein Vertrauen?
Ich glaube schlicht, dass es diesen Zustand nicht gibt. Eine Welt, der nur Regel gibt es nicht. Diese Regel würde zum schlafenden Recht werden. Die würde verschwinden. Die würde in unserer Welt keine Rolle spielen. Denn es gibt ganz viele solcher Regeln. Es gibt schlafendes Recht. Es gibt Regeln, die geraten in Vergessenheit. Es gibt Regeln, die nutzt niemand. In der Rechtssoziologie würde man sagen, die wird nicht mobilisiert. Die wird nicht angerufen. Die wird nicht vor Gericht gebracht. Auf die beruft sich niemand. Ein Anspruch, den niemand geltend macht, der ist kein Anspruch mehr. Der schläft sozusagen vor sich hin. Insofern ist eine Welt des nur Geregelten kaum vorstellbar. Die Regel lebt immer von einem Verfahren, in dem sie geltend gemacht wird, in Anspruch gesetzt wird, durchgesetzt wird, judiziert wird etc. pp. Und dieses Verfahren wiederum lebt letztlich, und darauf führt sich alles Vertrauen zurück, vom Menschen. Von denen, die das aktivieren, von denen, die dann entscheiden, von denen, die dann kritisieren, von denen, die Kontrolle ausüben. Vertrauen ist ein Geflecht aus Rahmenbedingungen und nicht dieser eine Status.
Wo sehen Sie, Susanne Bär, den Unterschied zwischen dem Vertrauen im persönlichen Bereich und dem Vertrauen in die Institutionen? Das ist ja das Systemvertrauen, wie es der Soziologe Niklas Luhmann bezeichnet hat.
Das ist schwer zu sagen, denn das kommt natürlich auch an die Grenzen meiner Kompetenz. Ich bin Juristin und Rechtsforscherin und bemühe mich darum, das zu verstehen, was ich tue. Ich habe den Eindruck, dass es im Intersubjektiven, also im Privaten, im Persönlichen, ein Urvertrauen geben kann. Das weiß man ein Stück weit aus der Entwicklungspsychologie. Und auch ein blindes Vertrauen, das kennen Sie vielleicht, wenn Sie sich mal so ganz wahnsinnig verliebt haben. Aber sogar diese Blindheit wird schnell durch ein Augenöffnen abgelöst. In der Politik, aber im Öffentlichen, kann und sollte es ein blindes Vertrauen nicht geben. Sondern da korreliert Vertrauen immer ein Stück weit mit Beobachtung, Kontrolle, Debatte, Auseinandersetzung, Publizität. Insofern kann privates Vertrauen sagen, einseitig blind, unhinterfragt, verschwiegen sein. Öffentliches Vertrauen verträgt sich mit Verschwiegenheit oder Geheimnis eigentlich nicht.
Nun müssen wir ja zum Beispiel im Staat politischen Geheimnisträgern vertrauen, dass sie schon das Richtige tun und gesetzeskonform und verhältnismäßig handeln. Ich denke an Leute, die gesetzlich befugt sind, zum Beispiel die Geheimdienste zu kontrollieren. Die können ja nicht alles nach außen tragen. Haben Sie, Susanne Bär, als Juristin ein gutes Gefühl dabei zu wissen, dass Sie nicht alles wissen dürfen und bloß Vertrauen haben müssen?
Das ist eine schwierige Frage, weil Sie damit natürlich eine sehr aktuelle und auch verfassungsrechtlich relevante Debatte ansprechen. Die Kontrolle der Geheimdienste, die wir nicht nur im transatlantischen Verhältnis zu den USA thematisieren, sondern die beispielsweise für das Verfassungsgericht ständig Thema ist. Denn wir haben sehr große Entscheidungen zur Vorratsdatenspeicherung, zum Abhören und so weiter getroffen und werden auch weiter gefordert sein, solche Entscheidungen zu fällen. Deswegen ist es eine für mich ganz gar nicht auf mein Gefühl abstellende Frage, sondern eine schwierige juristische Auseinandersetzung, wo die Grenzen eines vielleicht dann eben auch Vertrauens liegen, die nie einen Raum erzeugen, der völlig frei von Kontrolle ist. Sondern auch dort, wo Geheimnisträger, sagen wir mal, über eine Telefonüberwachung entscheiden, müssen sie vorher Richter fragen. Und das ist ganz entscheidend wichtig. Insofern lebt Vertrauen in diesen Sphären oft davon, dass niemand ganz allein handelt, niemand ganz unbeobachtet ist. Vielleicht ist es an bestimmten Stellen funktional, nicht von der gesamten Öffentlichkeit, den Medien und so weiter beobachtet zu sein. Das ist dann Geheimhaltung. Aber Geheimhaltung darf nie so abgeschlossen werden, dass Menschen sozusagen autistisch, ohne je sich rechtfertigen zu müssen, handeln dürfen mit Folgen für andere. Und insofern funktioniert auch Geheimdienst nicht ganz allein, sondern Geheimdienst mit Geheimdienstkontrolle. Wie weit die geht, wie viel Publizität es da braucht, welche Verfahrensregeln da eingezogen werden müssen, das ist die große und schwierige Frage. Aber wichtig scheint mir zu sein, dass wir auch dort niemandem blind vertrauen, sondern ein Teil auch immer wieder der Kritik, der kritischen Debatte, sich darauf richtet, dass sogar die letzte Geheimdienstentscheidung noch von irgendeiner Instanz kontrolliert werden sollte, dass sie dokumentiert werden muss, dass sie nachvollziehbar gemacht werden muss, gerechtfertigt werden muss. Das sind ja schon alles Faktoren, die Kontrolle dann eventuell auch rechtfertigen können.
Wir sind also bei der Grenze des Vertrauens angelangt in unserem Gespräch über das Vertrauen. Grundsätzliche Frage, worauf gründet sich Vertrauen im Recht, im Staat, in der Wissenschaft?
Naja, es gründet sich schon darauf, dass man sich irgendwann mal auf einen Text geeinigt hat, und ein Text ist hier alles andere als banal, auf einen Text geeinigt hat, an den man sich binden möchte, sodass eine Debatte darum, was richtig und was falsch ist, sich auf diesen Text beziehen muss und nicht mehr auf irgendetwas beziehen kann, nicht mehr auf mein Gefühl, auf mein Dafürhalten, auf irgendeine anekdotische Erfahrung, sondern aus dem Text heraus generiert werden muss. Und das ist alles andere als zu unterschätzen. Es gibt Menschen, die sagen, na ja, also so ein Gesetzbuch, das ist ja nur trockene Worte auf dem Papier. Die aber, wenn sie dann dazu dienen, einzufordern, dass man sich auf sie bezieht, wirklich zu Leben erwachen und eine starke Bindungswirkung entfalten. Insofern ist da sozusagen eine Bändigung der Akteure im Text allein enthalten. Regeln sind deswegen, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dazu kommen Verfahren und eine, glaube ich, bestimmte Vielfalt, Kollegialität der Akteure, eine bestimmte Art des Zusammenwirkens und der Arbeitsverteilung, die dazu beiträgt, eben nie allein, nie unreflektiert, nie unkontrolliert, nie in Missachtung von anderen zu handeln, sondern das immer wieder auszutarieren, was geschehen darf, was richtig ist, was sein soll.
Sie schreiben in Ihrem Buch über das Vertrauen auf diffusere Vorgänge wie Markt, Wirtschaft, Währung, Schulsystem, Kunst oder Politik, das sei leichter zu erschüttern als das private Vertrauen. Liegt der Grund dafür einfach darin, dass es sich dabei nicht um Menschen handelt, sondern um Institutionen oder um abstrakte Größen?
Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass es sich zwar durchaus um Menschen handelt, aber Menschen, die sehr viel weiter weg von uns agieren, denen wir sozusagen nicht ins Angesicht schauen, sondern die als aggregierte Akteure irgendwie zusammenwirken, was wir schon gar nicht mehr so richtig verstehen und sehen. Und insofern das Diffuse ein Unwissen erzeugt über die Vorgänge, die zu dieser leichteren Erschütterbarkeit beitragen. Wenn wir jemanden sehen und beobachten, eine Situation sozusagen meinen, kontrollieren zu können, dann haben wir schneller Vertrauen. Wissen erzeugt Vertrauen, Transparenz erzeugt Vertrauen. Und je intransparenter etwas ist, weil ganz viele zusammenwirken, dahinter noch andere stehen, noch andere beigetragen haben, die wir noch nie gesehen haben, in diesem Sinne diffuser, nicht entmenschlicht, aber unsichtbarer die Dinge werden, desto leichter lässt sich Vertrauen erschüttern, weil wir umso weniger verstehen und sehen.
Das Erschüttern des Vertrauens haben Sie angesprochen, Susanne Bär. Generell gefragt, was erschüttert Vertrauen?
Jede Krise. Wir sehen das in der Wissenschaft, wenn ein Plagiat entdeckt wird, dann gibt es eine ernsthafte Vertrauenskrise, weil wir meinen, dass wir ein Buch, was wissenschaftlich abgesegnet als Erkenntnis gilt, vielleicht doch nicht mehr so zur Kenntnis nehmen dürften, weil vielleicht nicht alles stimmt, was dort geschrieben steht. in der Justiz ein Fehlurteil, eine schlechte Erfahrung vor Gericht, ein Gesetz in der Politik, was wir als ungerecht empfinden, das sind alles Krisenphänomene. Denn Vertrauen lebt natürlich auch von der Erfahrung, mit Ergebnissen leben zu können. Vertrauen wird dann auch dann missbraucht, wenn Unzumutbares entschieden wird. Und dann ist es sehr schwer, das wiederherzustellen. Vertrauen, wie viele andere Dinge im Leben, ist sehr viel schwerer aufzubauen, als es dann zu zerstören ist. Die Zerstörung geht ganz schnell. Das Aufbauen dauert.
Sie sind bei Kontext. Ich unterhalte mich mit Susanne Bär, Richterin des Deutschen Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, über ihr Buch «Vertrauen – Faire Urteile in Wissenschaft und Recht». Susanne Bär, wir hatten es vorhin kurz vom Urvertrauen, das vielleicht im persönlichen Bereich wirksam wird, Vertrauen in andere Personen. Kann man die Fähigkeit, jemandem zu vertrauen, auch erwerben?
Ich denke schon. Das ist eine Mischung natürlich aus Erfahrung und Wissen. Es können Menschen in ein Vertrauen erzogen werden. Man kann Menschen möglichst viele Erfahrungen verschaffen, die Vertrauen generieren und auch rechtfertigen. Und man kann dafür sorgen, dass sie verstehen, warum sie Vertrauen haben dürfen. Insofern ist Bildung, ganz schlicht und vielleicht fast pathetisch europäisch gesprochen, ein wichtiger Ausgangspunkt dafür, dass in einer Gesellschaft Vertrauen Platz greifen kann. Dass wir aufeinander vertrauen als Menschen in einem sozialen Miteinander, dass wir auch auf die Institutionen vertrauen, die über Jahrhunderte entwickelt worden sind. Dass wir darauf vertrauen in der Schweiz, dass ein Volk weise handelt, wenn es denn gefragt wird. Dass ein Gericht weise Grenzen setzt, wenn es denn angerufen wird. Das sind alles Dinge, ja, die lassen sich durch Erfahrung, durch Wissen, durch Erzählung durchaus vermitteln und insofern auch lernen. Sie wollen aber auch immer wieder neu erfahren werden. Vertrauen setzt sich nicht ein für allemal, sondern braucht Fürsorge, braucht Achtsamkeit.
Das wären Bedingungen, unter denen das Vertrauen funktioniert. Sie schreiben in Ihrem Büchlein auch, Vertrauen müsse man sich verdienen, das müsse man rechtfertigen.
Ich kann das vielleicht nur aus meiner Erfahrung als Richterin ein Stück weit versuchen zu verdeutlichen. Wir müssen Vertrauen dadurch rechtfertigen, dass wir unsere Entscheidungen eben nicht apodiktisch setzen und verkünden im Namen des Volkes, sondern dass wir sie begründen und dass wir sie nachvollziehbar begründen. Noch dazu, dass wir sie, würde ich sagen, reflexiv begründen, uns also mit Kritik auseinandersetzen, uns auch als lernende Institution zeigen. Wir haben in diesem Jahr, im letzten Jahr, ein Urteil gefällt in der Frage, ob Lebenspartnerschaften, also homosexuelle Lebensgemeinschaften, Kinder adoptieren können, in ganz bestimmten, nämlich Stiefkind-Konstellationen, und mussten dort ein Urteil desselben Gerichts, unseres Gerichts aus den 50er Jahren, uns nochmal kritisch anschauen und revidieren, was damals gesagt worden ist. Das haben wir ausgewiesen, das haben wir publik gemacht, und das fällt niemandem leicht, zu sagen, ich habe mich da mal geirrt, das war falsch. Das ist aber wichtig, um das Vertrauen im 21. Jahrhundert in diese Institution zu rechtfertigen. Das ist aus Überzeugung, aus Ressentiments, aus Vorurteilen der 1950er Jahre herausgewachsen ist, gelernt hat und versucht, damit besser umzugehen. Aber das will erklärt sein, das will transparent gemacht sein. Und insofern versuchen wir mit dieser Anstrengung, die Selbstkritik nach außen zu tragen, aber auch die Begründungen wirklich breit aufzustellen und in einem Verfahren mit vielen vorher zu sprechen, uns Vertrauen immer wieder zu verdienen. Denn Sie können sich vorstellen, das sind kontroverse Entscheidungen, wo ein Gericht auch darauf angewiesen ist, dass auch Leute, die erstmal grummeln, der Entscheidung letztlich folgen.
Kommen wir nochmals auf Niklas Luhmann zurück. Er schrieb, Vertrauen sei ein Mechanismus zur Reduktion von Komplexität. Ich finde das eine sehr interessante Definition. Ich frage mich dann, setzen wir dort vor allem auf Vertrauen, wo wir irgendwie merken, dass wir etwas nicht ausreichend verstehen, zum Beispiel bei wirtschaftlichen Zusammenhängen?
Ich denke ja, das tun wir schlicht. Das ist Teil unseres Alltagshandelns, denn sonst würden wir verrückt werden, wenn wir versuchen würden, alles zu verstehen, was wir im Alltag nutzen oder womit wir im Alltag konfrontiert sind, könnten wir nicht mehr agieren. Und das fängt eigentlich ganz woanders an. Das fängt an, wenn wir ins Auto steigen oder ein Fahrrad benutzen, denn da sind Konstruktionselemente drin, die niemand von uns mehr nachbauen könnte. Insofern vertrauen wir ganz alltäglich, permanent. Wir vertrauen auch, und dann wird es interessant, dann kommt Ihrem Beispiel näher, wenn wir Entscheidungen treffen unter Bedingungen der Unsicherheit. Vertrauen kompensiert ja Unwissen und kompensiert Unsicherheit und ermöglicht uns, obwohl wir nicht so genau wissen, ob das gut läuft, doch zu vertrauen, dass es am Ende gut ausgehen wird. Und das tun wir bei wirtschaftlichen Zusammenhängen, Investitionen, Spekulationsgeschäften ganz, ganz, ganz häufig. Das tut aber jedes Unternehmen, wenn es ein neues Produkt auf den Markt wirft, denn dann weiß niemand, ob das gekauft wird, ob sich die Investition gelohnt hat. Insofern in der Wirtschaft ganz, ganz häufig Alltag, In der Politik ein Stück weit auch, denn dort sind es auch oft Entscheidungen unter Unsicherheitsbedingungen, die getroffen werden müssen. In der Justiz seltener, denn wir entscheiden ja immer im Nachhinein über einen Konflikt, der bereits stattgefunden hat und über Dinge, über die wir möglichst viel wissen.
Bedeutet das nicht in gewissem Sinne auch, dass wir als Staatsbürger uns aus der Verantwortung stehlen, indem wir die Verantwortung an Fachexperten delegieren? Das könnte ja auch recht heikel sein.
Das ist recht heikel und das ist eine große Versuchung der Expertokratie, wie man dann sozusagen sehr kritisch sagt. Es ist auch die Versuchung einer Demokratie, die ihre Institutionen zu sehr allein lässt und in denen die sich verselbstständigen. Politikverdrossenheit ist ein Phänomen, was das ein Stück weit anzeigt. Insofern spricht man ja auch heute oft, und ich finde völlig zu Recht, nicht von der Demokratie allein, sondern von der lebendigen Demokratie, die davon lebt, dass man zwar vertraut und Institutionen schafft, die Dinge erledigen, in Arbeitsteilungen tätig ist, auch delegiert, aber das eben nicht blind tut, sondern schön differenziert und in der Demokratie, das ist ein perfektes Beispiel dafür, die Dinge rückholbar sind, kritisierbar sind, transparent sein müssen, auf Zeit delegiert wird. Das sind alles Rahmenbedingungen, die eben die Delegation in Ordnung erscheinen lassen, solange die nicht für immer, per se, absolut und so weiter gilt.
Sie schreiben in Ihrem Buch, gerade in der Krise sei der Begriff Vertrauen sehr wichtig, weil die Krise ein Zustand ist, in dem unter anderem Vertrauen fehlt. Stichwort Wirtschaftskrise, Bankenkrise. Ist in diesem Zusammenhang Vertrauen in die Wirtschaftsführer und die staatlichen Regulierer überhaupt noch möglich oder ist Vertrauen in diesem Bereich überhaupt noch vernünftig?
Eine Krise kann sicherlich Ausmaße annehmen, in denen Vertrauen dann nicht mehr gerechtfertigt ist. Und das wäre dann der Moment, wo Verfahren, auch die Legitimation von Akteuren, ganz grundlegend überdacht werden müssen. Wenn man meint, dass die Finanzwirtschaft nicht mehr in der Lage ist, das so zu verantworten, zu verwalten, was wir in diese Hände gegeben haben, wie wir das für Gesellschaften, für verkraftbar halten, dann muss man ernsthaft über die Rahmenbedingungen dieses Handelns nachdenken. Und das geschieht wohl auch gerade. Insofern können Krisen auch zu radikalen Veränderungen führen. In der Regel ist es aber eher ein Paradoxon des öffentlichen oder politischen Vertrauens, dass je größer die Krise ist, desto mehr dieses Vertrauen gebraucht wird. Deswegen müssen sich in solchen Zeiten eben Politiker, auch Richter, Richterinnen, besonders anstrengen, sich zu erklären. Vertrauen als Vertrauensvorschuss wieder zu generieren. Da kann man auch nicht das Blaue vom Himmel versprechen, muss aber erklären, dass das eigene Handeln ein vernünftiges ist, ein von Achtsamkeit und Verantwortung, von Respekt getragenes, eins, was versucht, den Dingen gerecht zu werden. Vertrauen lebt ja nicht davon, perfekt sein zu müssen oder zu wollen, sondern vor allen Dingen davon, sich zu erklären, sich an bestimmte Rahmenbedingungen zu halten, Verfahren zu achten. Das sind Dinge, die durchaus gesagt werden können und einer Krise, ja wohl auch in der Krise innerhalb der Europäischen Union, durchaus dazu geführt haben, dass teilweise wieder Vertrauen entstanden ist.
Vertrauen ist ja oft eine Floskel, die verwendet wird von Politikern, Interessenvertretern, Werbern und so weiter. Die Historikerin Ute Frevert hat in ihrem Buch Vertrauensfragen, eine Obsession der Moderne, 2013 bei CH Beck erschienen, geschrieben, der Begriff Vertrauen sei von Politik und Wirtschaft regelrecht gekidnappt worden und gehöre eigentlich in den zwischenmenschlichen Bereich. Was halten Sie davon, Susanne Bär?
Ute Frevert ist eine der herausragenden Historikerinnen, deswegen lese ich alles, was sie schreibt, mit großem Genuss und muss insofern erstmal sagen, da ist sehr viel dran, das stimmt auch, aber es wird natürlich alles gekidnappt heutzutage. Wir leben in einer medial vermittelten Demokratie, in der alles, was in irgendeiner Form Vorteile bringt, natürlich auch von Werbern, von Wirtschaft aufgegriffen wird. Insofern ist es ein Befund, der uns nachdenklich stimmen sollte, aber der zwingt für mich noch nicht zu der Schlussfolgerung, das Vertrauen wieder ins private Intersubjektive zurückzudelegieren. Denn dazu weiß ich zu sehr um den Wert, um die Kostbarkeit von Vertrauen, gerade auch im Rechtsstaat, gerade auch in Zeiten, wo Grund- und Menschenrechte immer wieder auf dem Prüfstand stehen. Da ist Vertrauen mir so viel wert, dass ich diese Kategorie nicht sozusagen aus dem Öffentlichen entlassen möchte.
Sie sprechen den Rechtsstaat an, da geht es ja auch um eine demokratische Kontrolle, um eine Kontrolle durch legitime Instanzen. Grundsatzfrage, wo ist Vertrauen fehl am Platz und wo ist Kontrolle besser?
Vertrauen und Kontrolle gehen meines Erachtens Hand in Hand. Eine totale Kontrolle erstickt ja nicht nur die Freiheit, sondern auch jede Form von Kreativität und Selbstverwirklichung, sodass Kontrolle nicht wirklich die Alternative ist, sondern das Korrelat zu Vertrauen. Und das muss austariert werden. Es gibt Bereiche, die so sensibel sind, dass sehr viel Kontrolle Platz greifen muss, weil Vertrauen sich einfach nicht rechtfertigen lässt. Dinge, die sehr störungsanfällig sind, das wissen wir auch aus der Technik, sollten differenziert und an allen Ecken und Enden kontrolliert werden. Gefährliche Technologien lassen wir auch nicht einfach in die Welt, ohne da nicht ständig nachzukontrollieren. Wir haben für die meisten Dinge, die wir nicht für ganz beherrschbar halten, Kontrollmechanismen eingesetzt. Insofern, je gefährlicher, desto mehr Kontrolle, nie totale Kontrolle. Und ich glaube, realistisch ist es immer von einem kleinen Stück Vertrauen auszugehen. Das kann größer werden, je mehr es funktional produktiv ist, Dinge sich selbst ein Stück weit zu überlassen. Was bedeutet das? Das sehen wir in der Wissenschaft. Die Wissenschaft ist autonom und soll autonom sein, sehr frei, kontrolliert sich selbst. Aber sie kontrolliert sich. Sie genießt also das Vertrauen, weil sie selbst dafür Sorge trägt, nicht allzu viele Fehler zu machen. Und dieses Spiel, man würde vielleicht heute sagen, diese Governance-Konstellation, diese institutionellen Verflechtungen, die sind die Herausforderungen unserer Zeit. Vertrauen braucht es überall. Diverse Maße an Kontrolle, diverse Konstellationen von Kontrolle braucht es eben auch. Die dürfen nicht ersticken, sondern die müssen Gestaltung ermöglichen, aber eben auch Achtsamkeit, eine Form von Verantwortlichkeit erzeugen. Denn die braucht es, glaube ich.
Susanne Bär, neben Ihrem Amt als Richterin des Deutschen Bundesverfassungsgerichts haben Sie auch eine transdisziplinäre Professur für öffentliches Recht und Geschlechterstudien inne an der Humboldt-Universität in Berlin. Was bedeutet Vertrauen in diesem Zusammenhang?
Vertrauen in diesem Zusammenhang bedeutet vielleicht für mich an allererster Stelle, dass ich mir von der Wissenschaft oft wünschen würde, in das, was ihr zunächst fremd scheint, also was dem Mainstream der Wissenschaft zunächst abseitig erscheint, noch nicht dazugehörte, irgendwie merkwürdig, da mehr Vertrauen zu haben, dass das produktiv sein kann. Die Gender Studies stoßen so oft noch auf Vorbehalte, weil man meint, naja, das ist doch diese Frauenfrage aus den 70er Jahren, dass so stark verkannt wird, wie produktiv, wie spannend dieser Bereich ist, wie viel er für uns alle bringt, wie viel Erkenntnis er generieren kann auf allen Feldern. Und da hätte ich sozusagen ganz spontan zunächst mal die Erfahrung gemacht, dass es da an Vertrauen in die Kreativität der Kolleginnen und der Kollegen manchmal fehlt und dass da Vertrauen in das Fremde, also die Neugierde auf das, was andere tun, größer sein könnte.
Der Untertitel Ihres Buches lautet «Faire Urteile in Wissenschaft und Recht». Was ist die Rolle des Fairness-Gedankens in diesem Zusammenhang?
Es spielt vor allen Dingen auf die Dimension des Verfahrens an. Das Phänomen des Vertrauens lebt von Vorgaben, lebt von Wissen, aber es lebt auch davon, dass Vertrauen irgendwie organisiert wird in einem Miteinander. Wenn wir an Dingen teilhaben dürfen, wenn wir gefragt worden sind, dann haben wir schon eher Vertrauen. Wenn wir wissen, warum wer wo sitzt und Entscheidungen fällt, dann haben wir eher Vertrauen. Wenn wir wissen, dass Menschen fair miteinander umgehen und sich zuhören, dann haben wir eher Vertrauen. Diese Fairness, die Fairness in der Achtsamkeit aufeinander, das ist das, was mir da wichtig zu sein schien und was sowohl in Wissenschaft wie in Recht, wie in Wirtschaft, wie in der Technik, glaube ich, eine sehr große Rolle spielt.
Susanne Bär, Richterin des Deutschen Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe und Professorin für öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität in Berlin. Ihr Buch «Vertrauen, faire Urteile in Wissenschaft und Recht» ist bei Wallstein erschienen. Das war Kontext. Mein Name ist Raphael Zehnder.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.